Herzlich willkommen zum Podcast Erfahrungsfeld Bauernhof. Wir sprechen mit Menschen, die Begegnungen auf Bauernhöfen ermöglichen oder sich Gedanken darüber machen, wie müssen diese Begegnungen gestaltet sein. Das heißt, das können Wissenschaftler sein, das können Bäuerinnen und Bauern sein, die konkret auf ihrem Hof etwas tun. Das können Menschen sein, die Öffentlichkeitsarbeit für die Landwirtschaft machen. Das können Menschen sein, die bereit sind, über ihre Problematik auf dem Hof intensiv zu erzählen, damit jemand anders sie verstehen kann. Oder das können Menschen sein, die Erfahrung gemacht haben bei dem Besuch eines Hofes und davon erzählen wollen, was das mit ihnen im Nachgang gemacht hat. Freuen Sie sich, freut ihr euch auf spannende Gespräche, auf Gespräche, in denen wir über Motivation sprechen, über die Hintergründe sprechen und auch darüber, was an tollen oder auch an schwierigen Erlebnissen beigetragen hat. Herzlich willkommen nochmal. Folge 36 mit Jennifer Lindner, Granja Corazón Soleado. Bevor wir in diese Folge einsteigen, möchte ich meinen Dank nochmal zum Ausdruck bringen über das stetig wachsende Netzwerk. Unsere Instagram-Challenge mit dem Hashtag Land- und Hoferlebnis wird im März losgehen und wir freuen uns dort, einige noch uns unbekannte Gesichter, Betriebe und Institutionen kennenzulernen. Es wird darum gehen, bei dieser Challenge auf Instagram Menschen sichtbar zu machen, die ein professionelles Verständnis von der Arbeit und der Begegnung zwischen Landwirtschaft und Menschen aus anderen Branchen haben. Außerdem finden wir es sehr spannend, was sich auf unserer internen Plattform, dem HamHub, alles tut. Immer mehr Menschen kommen hinzu und kriegen Nachrichten aus unserer Plattform und bekommen so auch schnell einen Zugang zueinander und vernetzen sich miteinander. Das Ganze ist nach Connect and Create eine der wesentlichen Basiseinrichtungen und Möglichkeiten, die wir unseren Hörerinnen und Hörern, aber vor allen Dingen Menschen, die sich im weitesten Sinne mit Bauernhofpädagogik oder mit Natur- und Umweltpädagogik beschäftigen, bieten. Jetzt aber zu Jennifer. Das Gespräch, was ihr gleich hört, hat mich insofern beeindruckt, weil sie als junge Frau mit Familie einfach nach Spanien ausgewandert ist. Und auf sie gekommen bin ich eigentlich aus dem Aspekt, dass sie einen Post auf Instagram gemacht hat zum Thema Esel und dass die Esel doch sehr unterschiedlich sind. Darüber werden wir sprechen. Wir sprechen aber auch darüber, wie das Wetter bei ihr ist, wie das Klima ist, was sie sonst noch so vorhat. Sie ist gerade am Anfang und sie baut auf. Und insofern wünsche ich euch mit dieser Folge, liebe Hörerinnen und Hörer, eine gute Stunde, eine gute Zeit. Genießt's. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Erfahrungswelt Bauernhof. Heute zu Gast aus weiter Ferne, Jennifer Lindner. Jennifer, du bist in Spanien an der Grenze zu Portugal und dich hat es dahin verschlagen. Ich weiß noch nicht wie, ich bin gespannt, was du uns über dich erzählst. Was machst du da?
Also hallo erstmal, mein Name ist Jennifer und wir sind vor gut einem halben Jahr mit der ganzen Familie und den Tieren Sack und Pack nach Spanien gezogen. Ich wollte schon immer irgendwie weg und es hat sich halt ganz einfach ergeben. Mein Vater hat hier gewohnt und wir waren im Urlaub hier und es hat uns so gut gefallen, dass wir eigentlich gesagt haben, boah, wir wollen gar nicht nach Hause zurück. Weißt du was, wir holen einfach unsere Klamotten, regeln unsere Sachen und gehen einfach. Und,
so kurz entschlossen einfach so, aus Bock, weil es so schön war?
Ja. Ja. Und wir waren auf der Heimreise und wir haben das gesehen und haben gesagt, boah, wir wollen nicht mehr nach Hause, wir wollen einfach nur hier bleiben, hier ist so schön und es passt alles, die Leute sind nett und ja. Da sind wir wieder hergekommen und geblieben.
Seid ihr mit Sack und Pack? Und Sack und Pack sind Kinder, Tiere, was für Kinder, was für Tiere?
Genau. drei Kinder sind mitgekommen, inzwischen eins und fast sieben. Ja. Und Katze, Hund, Meerschweinchen, Kaninchen, Haustiere halt.
Ja. Pony. Du bist schon viel mit Kindern mit Tieren unterwegs, wollte ich eigentlich sagen. Du bist viel mit Tieren unterwegs. Du hast immer schon Kinder schon als Kind schon Haustiere gehabt. Mensch, was habe ich heute für Knoten in der Zunge? Du hast immer schon als Kind Haustiere gehabt und bist eigentlich Pony-Freundin, Pony-Mädchen sozusagen.
Genau.
Und wir wollen aber heute eigentlich über ein anderes Tier reden, weil ich bin auf dich aufmerksam geworden. Du hast einen Post zu Eseln gemacht. Und du hast irgendwo dort geschrieben, dass die Hufe der Esel das Klima sozusagen in Deutschland da nicht so gut vertragen hätten. Du hast dich damit irgendwie auseinandergesetzt und das hat mich stutzig gemacht. Ich habe gesagt, jetzt möchte ich doch mal mit dir Kontakt aufnehmen und wissen, wie bist du zu diesen Eseln gekommen?
Boah, das kann ich so einfach gar nicht beantworten.
Ja, dann mach mal, wir haben Zeit, insofern.
Also ich bin schon immer total tierbekloppt gewesen und wirklich nach allem, nach wirklich allem. Also es gibt keine Ausnahme, also kein Tier, was bei mir nicht irgendwie willkommen wäre oder so. Also völlig egal, ob das jetzt Reptilien, Amphibien sind oder wie auch immer. Und ja, Esel im Zoo, boah, Jenny ist bei den Eseln völlig egal, aber die ist bei den Eseln. Und ja, das ist tatsächlich so. Ich habe lange Zeit in Norddeutschland gelebt und die Wiesen dort sind halt sehr matschig. Esel kommen aus der Wüste. Und es ist halt schwierig, in Deutschland eine Genehmigung zu bekommen, eine Auslauffläche vernünftig zu befestigen, dass sie nicht matschig ist.
Okay, ja.
Sehr teuer, sehr aufwendig. Und daraufhin habe ich lange Jahre darauf verzichtet. Und das Erste, was ich zu meinem Mann gesagt habe, das erste Tier, was bei uns neu auf den Hof kommt, wird ein Esel, der bei dem Pony steht. Das ist jetzt nicht das erste Tier gewesen, aber wir haben jetzt endlich einen. Und es ist tatsächlich so, dass sie doch große Unterschiede zu den Pferden haben,
Ja.
die bei uns gewohnt
Du hast dich ja, wie gesagt, als Kindermädchen, als Kind schon sozusagen als Ponymädchen schon unterwegs gewesen. Das heißt, du hast ganz viel Erfahrung mit Ponys gehabt und jetzt kommt da dieser Esel. Und ich stelle mir vor, dass man dann, wenn man das so merkt, dass man dann wirklich ein komplett anderes Bewusstsein hat für, was macht das Wesen dieser Tiere aus, weil man quasi, ne, weil man quasi das eine so total gewohnt ist und jetzt kommst du da aus einer Komfortzone raus. Hast du dich darauf vorbereitet auf diese Arbeit? Also musst du ja, weil du ja schon über die Fläche nachgedacht hast, aber wie hast du dich darauf vorbereitet und dass wir später darauf kommen können, was den Unterschied wirklich ausmacht?
Ja, vorbereitet habe ich mich eigentlich hauptsächlich theoretisch. Ich habe viele Bücher gelesen, Zeitschriften über Esel. Ich habe mich mit Leuten unterhalten, die Esel selber haben oder mit Eseln arbeiten. Und so hatte ich schon mal so eine grobe Richtung, was mich ungefähr erwarten könnte. Aber letztendlich, wenn man selber damit arbeitet und also ich habe drei Ponys und einen Esel und das ist schon echt sehr auffällig, wenn man es im direkten Vergleich hat. Also wenn man erst einen Pony gearbeitet hat und dann schnappt man sich den Esel und macht was, dann muss man sich schon ganz schön umstellen, weil er reagiert doch anders als die Pony.
Das liest man ja auch, aber wie ist so dieser Unterschied zwischen, ich habe das gelesen und dann, ja, aber dann ist der plötzlich vor einem und das passiert.
Ja, da muss man schnell umdenken. Improvisieren und ich habe die Pony-Geschichte ja auch nicht erst seit gestern, sondern das mache ich schon seit gut fast 30 Jahren jetzt und habe da auch verschiedene Dinge erlebt und habe das quasi drauf, mehr oder weniger einfach spontan umzuswitchen. Trotzdem ist es manchmal wirklich so, dass man dann sagt, okay, Plan A funktioniert nicht, Plan B auch nicht. Was könnte jetzt Plan C sein? Der Vorteil von einem Esel ist aber, dass er dann selber auch einfach abwartet und ruhiger wird. Also er bleibt einfach stehen und wartet, was dann halt als nächstes kommt. Und ein Pferd würde jetzt zum Beispiel zappelig werden und unruhig werden und oh mein Gott, jetzt passiert erstmal nichts, was mache ich denn jetzt? Und der Esel ist halt total gechillt, das macht das Ganze ein bisschen einfacher.
Der ist intelligent faul oder wie kann man das nennen?
Jein, intelligent, faul ist eine interessante Beschreibung. Also faul ist er nicht, ganz und gar nicht. Also er ist ein junger Esel. Er ist erst 5 und sehr verspielt. Und also auch immer zu Schabernack aufgelegt. Aber also faul ist er nicht, er ist sehr intelligent, aber auf eine andere Art und Weise. Man muss öfters um die Ecke denken. Bei einem Pferd kann man sagen, du machst das jetzt. Bei dem Esel wirkt das nichts. Also muss man einfach warten, bis er der Meinung ist, ja, ich mache das jetzt freiwillig.
Ja, ich meinte insofern intelligent faul, dass er sagt, der macht zwar, worauf er Lust hat, Aber wenn er was machen soll, dann überlegt er, dann stellt er erstmal an dich die Herausforderung. Du musst ihm das so aufbereiten, dass er das dann auch wirklich macht. Also der lässt
Genau.
dich dann doch noch mehr machen als das Pferd. Das Pferd
Ja.
steigt ja eher drauf ein als du sozusagen.
Bisher ist es auf jeden Fall so, dass es mit dem Pferd doch einfacher ist, ein Pferd zu Dingen zu motivieren, die eigentlich jetzt unlogisch sind. Also Beispiel jetzt Longieren, das ist, das Pferd läuft im Kreis um einen
Ja.
drumherum. Und Esel sieht da keinen Sinn drin. Warum soll ich jetzt als Esel um jemanden im Kreis drum herumlaufen? Also einmal ist okay, vielleicht zweimal auch mal, aber doch jetzt nicht 5 Minuten oder 10 Minuten.
Ja.
Und der Esel sieht da keinen Sinn drin. Deswegen macht das nicht, weil warum sollte ich? Und da muss man dann schon das Tier anders motivieren, als man es jetzt bei einem Pferd macht.
Aber er braucht das, weil er die Bewegung braucht im Grunde genommen. Sonst
Man kann ja auch geradeaus laufen.
ja, kann man auch.
Also
Man kann ja auch,
man
ich meine,
kann auch
wenn er auf
geradeaus.
der wenn er auf der Fläche steht, dann wird er wahrscheinlich auch von sich aus laufen, oder?
Ja.
Das, also insofern achtet er auf seine Bewegung selber. Aber das,
Ja.
ich möchte nicht, dass die anderen das machen, vielleicht. Also das geht uns ja als Menschen ähnlich, dass wir sagen, okay, gibt ja auch Bewegungsmuffel, die dann nicht auf die Bewegung achten, aber wenn man so,
Genau.
sozusagen für sich selber sorgt, dann achtet man schon drauf und steigt Treppen und so weiter und so fort. Genau. Und jetzt hast du gerade seit 30 Jahren hast du schon mit den Ponys
Ja,
auf dem
plus
Programm.
minus.
Und du hast dann in Norddeutschland, hast du da Angebote gehabt für Öffentlichkeit? Wer ist da gekommen zu dir oder?
Nein, also richtig Angebote hatte ich nicht. Also ich habe eine Weile auf einem Reiterhof für Touristen gearbeitet. Und damit hat das Ganze eigentlich angefangen, dass man gesagt hat, hier komm, du leitest jetzt diesen Ausritt. Und ja, aus einer einmaligen Geschichte wurden dann mal eben 6 Wochen Dauerreiter. Und das hat sich dann immer mal wieder so ergeben, immer in den Ferien, wenn ich da oben war und als ich dann hochgezogen bin. Und hatte ich dann erstmal gar nichts damit am Hut. Und dann kam halt meine erste Tochter auf die Welt. Und ja, dann hat sich das ganze Bewusstsein so ein bisschen verschoben von ich habe jetzt Spaß zu ich möchte anderen diesen Spaß auch ermöglichen. Auch
Ja.
Leuten, die jetzt vielleicht jetzt nicht so unbedingt die finanziellen Mittel haben. Und da kam, ich weiß gar nicht mehr, wann, es schon ewig lange her, kam im Internet über Facebook die Aktion Schenkezeit mit Kindern. Das war so eine Weihnachtsaktion. Und da habe ich einfach mal Spaß mitgemacht. Und es haben sich auch tatsächlich einige gemeldet. Also es geht halt darum, dass man Leuten oder Kindern, die jetzt vielleicht nicht so viel Glück hatten, einfach mal einen Nachmittag am Tier erlebt. Ein bisschen Putzen, vielleicht geführtes Reiten, je nachdem, was man so für Möglichkeiten hat. Und damit fing das an und das wurde super angenommen. Wir haben das jedes Jahr gemacht. Und ja, es war halt so meine erste Erfahrung. Und ja, jetzt inzwischen möchte ich das Ganze etwas vergrößern.
Ja. Sehr schön. Und das heißt, jetzt bist du quasi, also hast du die Herausforderung, in einen anderen Kulturraum gewechselt zu sein, nach Spanien. Du hast ein neues Tier dazu bekommen. Du bist
Ja.
quasi, du bist voll irgendwie in der Anfängersituation. Aber trotzdem mit einer Erfahrung. Was nimmst du aus dieser Erfahrung mit? Also wenn wir so an, ne, ich frage, ich sage dir noch den Hintergrund der Frage, ne, wenn wir quasi daran denken, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer eben Bauernhofpädagogik machen selber, dann versuche ich immer darauf zu kommen, sozusagen, was sind so die Aspekte, die für die einzelnen Gäste bei mir sozusagen wichtig sind, ne? Also was sind so Kompetenzen, die man gelernt hat, wo man merkt, okay, die nehme ich mit und die brauche ich oder die sollte ich auch haben. Und ich glaube, wenn man so einen Wechsel macht in einen anderen Kulturraum und solche Neuigkeiten hat, aber trotzdem auf der anderen Seite diese Erfahrung, dann ist ja nicht alles verloren. Ne? Es gibt ein schönes Zitat von Hugo Kückelhaus: Du kannst an keiner Stelle bei eins beginnen. Ne? Da ist immer schon irgendwie was anderes. Und insofern ja, zielt die Frage darauf ab, wirklich zu sagen, da sind Erfahrungen, was sind so die wichtigsten, die du mitnimmst, wo du sagst, die werden bleiben und gibt es unter Umständen Dinge, wo du merkst, ah, das wird sich ändern hier?
Das ist gar nicht mal so einfach zu beantworten. Also auf jeden Fall habe ich inzwischen gelernt, ja, nichts ist in Stein gemeißelt, man muss immer flexibel bleiben. Jeder Mensch ist anders, jedes Tier ist anders und in Kombination ist jedes für sich einzigartig. Nicht jeder Mensch kann mit jedem Tier. Und letztendlich ist es aber so, die Kinder sind im Grunde alle gleich. Neulich stand bei mir eine Riesentraube Nachbarskinder vorm Tor und oh mein Gott, Pony, super, klasse. Und ich bin halt einfach dahin und habe dann einfach das Pony vor die Nase gestellt und die waren total hin und weg. Und es ist genau die gleiche Reaktion, die auch Kinder in Deutschland haben. Wenn man jetzt mit einem Pony spazieren geht, unterwegs sieht man eine Gruppe Kinder, diese kommen auch alle an und sagen, oh mein Gott, darf ich mal streicheln? Das ist total toll und so eine weiche Nase und das Fell und total toll. Von daher denke ich mal, es wird von der Reaktion oder überhaupt von dem Unterschied wird es, glaube ich, gar nicht so groß sein. Da ist eine andere Kultur, die Leute haben etwas anderes, was heißt etwas, doch ein sehr anderes Verhältnis zu Tieren. Tiere sind hier eher, ja, sie haben einen Nutzen und wenn sie keinen Nutzen mehr haben, dann sind sie leider nichts mehr wert. Und deswegen hoffe ich, dass ich vielleicht über die Kinder vielleicht etwas anderes Bewusstsein schaffen kann. Jetzt nicht bei jedem, das wäre, glaube ich, zu hoch gestochen, aber vielleicht bei dem einen oder anderen, dass Tiere vielleicht doch irgendwann etwas größeren Wert haben, dass sie Gefühle haben und dass man jetzt einen Hund, nur weil er jetzt, weiß ich nicht, blind geworden ist, dass er jetzt einfach erschossen wird zum Beispiel. Dass man da vielleicht ein bisschen Bewusstsein schafft. Mal schauen.
Also das heißt, das merkst du tatsächlich in der Kultur, in der Begegnung mit den Erwachsenen oder mit den, da erlebst du das im Grunde. Was ja gleichzeitig dann eine Herausforderung wird, wenn du da jetzt deinen Erlebnisbauernhof aufbaust, wirklich diesen Nutzen des Tiers im Grunde genommen deutlicher zu machen dann auch, ne? Also dieser Nutzen, dieser Mensch-Tier-Begegnung, der im Grunde genommen da im Hintergrund liegt, ne? Ja, ist spannend. Und das heißt, jetzt hast du ein Konzept, dass du sagst, du willst einen Erlebnisbauernhof dort machen. Ihr habt die Ponys, ihr habt wahrscheinlich noch viele Kleintiere sozusagen, hast du vorhin gesagt, was alles so mit runtergezogen ist. Und den
Ja,
Esel. Und
genau.
in welche Richtung gehen da deine Gedanken?
Ja, letztendlich, wie gesagt, ist es nichts in Stein gemeißelt. Wir haben gerade erst angefangen. Wir haben also eine Fläche freigemacht, wo wir eine Art Entdeckerpfad quasi errichten möchten. Einfach mit verschiedenen Lernstationen, wie zum Beispiel ein Insektenhotel, wo man genau hinschauen muss. Ne? Was siehst du? Neulich hatten wir im Wohnzimmer wieder eine Gottesanbeterin und ich habe sie auch erst gar nicht gesehen. Und man muss halt zweimal hingucken. Und das kann man den Kindern ja toll vermitteln. Latsch nicht einfach an der Blume vorbei, nur weil es nur eine Blume ist, sondern guck mal hin, was an der Blume ist oder unter den Blättern. Oder wir haben ja auch unglaublich viele Heuschrecken im Sommer zum Beispiel. Und dass man den Leuten zeigt, schaut doch mal genauer hin oder guck mal, es ist zwar nur ein Huhn, aber die Hühner fühlen sich toll an, die sind toll zu beobachten, da ist eine sehr tolle Gruppenstruktur und setz dich doch einfach mal auf die Bank und schau doch einfach mal den Hühnern zu und guck doch mal, was du entdecken oder erforschen kannst. So ungefähr ist halt bisher die Idee, was sich letztendlich ergibt, das werden wir spontan dann entscheiden.
Das heißt, das ist nicht dein Hauptstandbein, sondern das wird jetzt einfach so peu à peu reifen. Ihr lebt sonst von einem kleinen Hofladen und von Gemüse, Olivenanbau und so weiter, ne?
Genau.
Ja, sehr schön. Diese Arbeit, du hast gesagt, ne, dieses Schenkezeit mit Pferden war so der Schlüssel sozusagen, dass du das da erlebt hast. Wenn du jetzt sagen solltest, was ist deine Motivation, Kindern das zu ermöglichen? Was sind die Ereignisse, die dich antreiben oder die Erlebnisse, die dich antreiben, dass du sagst, das ist mir so wichtig geworden, dass ich das tue? Weil es ist ja erstmal so im Aufbau und es ist, ne, also und aber gibt es da Ereignisse, wo du sagst, da habe ich festgestellt, warum das wichtig ist, die dich beeindruckt haben, die dich geformt haben dahin?
Sind viele Kleinigkeiten. Also wenn man jetzt, ich sag mal, in den Nachrichten sieht, ich sag mal, unterernährte Kinder in Afrika und dass man da auch Mitleid bekommt oder solche Aussagen, ja, Kühe trinken Milch oder meine eigene Tochter, Schande über mein Haupt, sagte neulich, als sie zu Besuch war, ich wusste gar nicht, dass Spinat ein Blatt ist. Ja, Spinat ist ein Blatt. Das hat einen dann schon so ein bisschen nachdenklich gemacht und dass man dann schon versucht, da ein bisschen Aufklärung zu betreiben, zu sagen, Leute, kommt vorbei, schaut es euch an, es ist ein total spannendes Thema und das wäre jetzt so meine Motivation, den
Ja,
Kindern einfach
ja,
mal
ist
zu
er.
zeigen, wie toll es ist und auch dann, wenn die Kinder größer sind, dass sie das auch an ihre eigenen Kinder irgendwann weitergeben. Man sagt, Mensch, ich habe das mal als Kind selber gehabt. Schau mal, war eine ganz spannende Geschichte. Wir schauen uns das nochmal irgendwo anders an.
Und also das, was du schilderst, ist ja oft so Anspruch. Ich schreibe gerade einen Blogartikel darüber, dass ich mir da so, dass ich so reflektiere aus den Podcasts, auch was da kommt. Aber ganz oft ist es ja so, dass man eben merkt, okay, da ist ein unvollständiges Wissen im Grunde genommen, ne? Und da wird etwas falsch geäußert sozusagen. Und dann gibt es das Bedürfnis, das richtig zu stellen. Das heißt, deine eigene Erfahrung. Also gehört das beides dazu, ne? Also, oder das gehört, glaube ich, beides dazu, dass man auch die Erfahrung gemacht hat, mir selber ging es mit den Ponys oder Pferden ja auch gut, ne? Also so nach dem Motto, ne? Also wenn es um diese Mensch-Tier-Begegnung geht beispielsweise, oder eben auch, dass du den Raum hattest, das eben entdecken zu können, ja? So, das sind ja so Sachen, die wir eben in vielen Situationen nicht haben, was aber nicht unbedingt heißt, dass wir unglücklich sind, ne? Also dafür gehen wir mit anderen Geräten anders um, wenn wir sozusagen in der Stadt aufgewachsen sind und dort unterwegs sind, genau. Aber ich finde es spannend, dem nochmal so nachzuspüren, was sind so die Ursprünge dieser Arbeit, was, ne, was so die Ursprungsintention ist, die man dann hat, und wie sich die auch wandelt unter Umständen. Weil was du gerade beschrieben hast, ist auch dieses Entdecken der Gottesanbeterin, ne? Also dieses einfach achtsam durch die Landschaft gehen und dann plötzlich festzustellen, ah, da ist irgendwas, das habe ich vorher noch gar nicht so gesehen. Weil das fand ich ganz interessant. Deine Tochter ist 7, hast du gerade gesagt, ne? Die gesagt hat, das mit dem Spanat, oder war die,
Nein, nein,
das war eine
nein. Meine
kleine noch.
ganz große Tochter ist 15 oder fast
Okay.
15 nächste Woche.
Ja.
Die ist bei ihrem Papa in Deutschland geblieben.
Ja.
In der Schule und alles. Und Entschuldigung.
Kein Problem.
Ja, die war Weihnachten zu Besuch und sagte das dann.
Ja. Du hast Hunde, die hört man im Hintergrund. Das ist aber auch schön, weil dann weiß man gleich, die sind bei dir im Haushalt unterwegs und besuchen dich auch. Hören kann man sie, ich kann sie noch nicht sehen, aber ich kriege mit, dass du gerade aufgestanden bist, um sie reinzulassen oder
Nee, rauszulassen.
raus, raus, genau, raus. Ja, ganz gut. Ich würde gerne zum Esel zurückkommen. Weil mich das einfach so als Schwerpunkt einfach reizt. Jetzt hast du auf der einen Seite gesagt, vom Charakter her stellst du fest, er ist ein Er, ne? Habe ich richtig gehört? Ja.
Genau.
Er ist sozusagen so, dass er erstmal beobachtet und abwartet. Das hast du auch auf Instagram gepostet, dass du gesagt hast, das ist so anders. Wenn du jetzt sagen würdest, okay, was gibt es noch für typische Charaktereigenschaften, die du inzwischen rausgefunden hast oder die sich auch in der Literatur bestätigt haben? Was macht den Esel so besonders? Weil es ist ja immer so eine Frage, ne? Wir kennen, wenn wir auf den Bauernhof gehen, dann gibt es viele Milchviehbetriebe, dann geht man in den Kuhstall und zu den Kälbern und dann gibt es die Pferdebetriebe oder da, wo die Pferde sind und dann gibt es Ponyreiten und so weiter und so fort und Esel sind immer irgendwie Tiere, die, wenn sie auf der Weide stehen, die Menschen anders anziehen als die Ponys oder Pferde, habe ich den Eindruck. Also ich war neulich, waren wir auf einer Tagung hier vom Lernort Bauernhof in Bayern. Da waren wir auch auf dem Betrieb Zeintl, auch ein Lernbauernhof. Und dort steht auch ein Esel mit auf der Weide. Und es war auch interessant, wie die ganzen Bauernhofpädagoginnen und Pädagogen, die da auf dem Hof waren, wie die von diesem Esel sich angezogen gefühlt haben. Also, warum ist das so?
Ich weiß nicht, also mir ging es wirklich ja echt lange genauso. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass Pferde geläufiger sind als Esel und dass man dann sagt, oh, ein Esel, das ist was Neues, das kenne ich noch nicht so wirklich. Da gehe ich erstmal als erstes hin, bevor ich jetzt zu den Pferden gehe. Es ist aber so, dass Esel sind, finde ich, ruhiger und entspannter als Pferde, was vielleicht auch daran liegt, dass dass sie in Gefahrensituationen eher abwarten als Pferde. Pferde, wenn die irgendwas sehen, was gruselig ist, hauen die ab. Die flüchten sofort. Und der Esel aus trockenen Gebieten kommt, meistens auch felsige Gebiete, ist Flüchten jetzt nicht unbedingt die erste Option, weil wenn ich jetzt auf einer Klippe stehe und schnell mich umdrehe und weggaloppieren will, dann kann ich abstürzen. Das heißt, die Esel kontrollieren erstmal, ist das wirklich gefährlich, was ich da gerade sehe? Und das macht ihn schon mal ruhiger von der Grundstimmung her. Und ich finde auch ein bisschen sanfter als die Pferde. Ich finde, also jetzt im Umgang mit den Kindern habe ich gemerkt, dass der Esel deutlich sanfter ist als die Ponys. Die Ponys sind, irgendwann werden sie ungeduldig und haben nicht so ganz so viel Geduld. Und der Esel, ja, der steht dann halt da und der lässt sich halt auch zum 5.000.000. Mal irgendwie an einer Stelle kraulen, wo die Pferde dann sagen, nee, jetzt möchte ich dann auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei meinen Tieren so ist. Ich habe nicht so viele Vergleichsmöglichkeiten oder ob das generell so ist. Aber Esel sind einfach ruhiger. Die strahlen eine andere Ruhe aus als Pferde. Das ist, muss man, glaube ich, erlebt haben, um das wirklich zu verstehen.
Jetzt hast du vorhin den Begriff intelligent verwendet. Und hast das da haben wir drüber gesprochen im Zusammenhang mit diesem Abwarten im Grunde genommen. Woran machst du noch diese Intelligenz dieses Tieres? Also interessanterweise hat man ja doch irgendwie das Gefühl, ja, das stimmt, was du sagst. Also alle Erinnerungen, die ich mit Eselbegegnungen habe, passen da rein, sage ich mal. Ne? Aber es ist doch interessant, dass man dem Esel diese Intelligenz zuschreibt. Und dem, also einen Grad an Intelligenz zuschreibt, der anders ist als beim Pferd oder beim Pony oder sowas.
Also letztendlich intelligent sind sie alle, sagen wir es mal so. Also keiner hat bisher eine Aufgabe, die ich gestellt habe, nicht lösen können. Der eine vielleicht braucht etwas länger für die Lösung, der andere macht das ganz schnell. Das ist aber, zumindest bei den Pferden ist es so, das ist einfach individuell. Entschuldigung. Ein
Das ist
Knoten.
individuell unterschiedlich, wolltest du sagen.
Genau, genau.
Also auch
Und
innerhalb der Ponys natürlich als Tierart,
genau,
ne?
also ich hab eine ältere Ponystute, die ja, die ist auch so ein bisschen ruhiger und die braucht mehrere Wiederholungen für eine Übung, während ein anderes Pony für die gleiche Aufgabe einfach nur zwei Wiederholungen braucht und hat diese Aufgabe gelöst. Und beim Esel ist das auch so. Also er braucht jetzt, also wir haben neulich das Verladen geübt, also auf den Hänger gehen. Und Platero hat Angst vor dem Hänger und mag da nicht draufgehen. Also unterschiedliche Untergründe sind ihm ganz, ganz suspekt. Da muss er erst mal überlegen. Und beim ersten Mal hat er sich nach sehr, sehr langer Zeit erst getraut, mit einem Fuß auf die Rampe zu gehen. Und dann hatten wir 2 Tage Pause und dann habe ich es wieder versucht. Und auf einmal, schwuppsdiwupps, ging es ganz schnell. Und also er braucht auch ein bisschen, also er kriegt die Übung gestellt. Und dann braucht er eine Weile, ich weiß nicht, um drüber nachzudenken. Und macht man dann die Übung nochmal, dann sieht man gleich schon einen großen Schritt in die richtige Richtung.
Ah, okay. Und da sagst du, bei den Ponys ist das anders. Sie machen eben, die brauchen mehrere kleine Schritte oder machen dann, fängt er da an und brauchen den nächsten kleineren Schritt und dann. Und der Esel hat sich das dann überlegt, hat gesagt, was stelle ich mich eigentlich so an?
Zum Beispiel.
Ja, ist ja spannend, ne? Genau. Also das ist, das finde ich schon interessant. Ich kann mir vorstellen, dass die Größe des Tieres natürlich auch eine Rolle spielt. Also wobei Pony und Esel dann ähnlich groß sind wahrscheinlich, oder? Sind die Ponys schon, ne? Also weil das Pferd und Esel, glaube ich, da ist, was du gerade sagtest, ne? Bei dem Scheuen von den Pferden, glaube ich, das macht nochmal einen anderen Eindruck und löst auch bei Menschen eine andere Angst aus, sozusagen, ne? Genau.
Definitiv.
Genau, also insofern diese Ruhe und dieses Überlegtsein ist ganz spannend. Erlebst du wirklich als störrisch? Also ist störrisch eigentlich der richtige Begriff für das Verweigern dieser Sache? Oder wie würdest du
Also
das
ich
nennen?
denke nicht. Also störrisch wäre für mich offensichtlich widersetzlich. Also so definiere ich störrisch. Es ist manchmal einfach so, wenn es abends in den Stall geht und also im Winter kommen sie nachts rein und dass er einfach dann mal mitten auf der Stallgasse stehen bleibt und sagt, ja gut, ich gehe jetzt erstmal nicht weiter. Ich weiß zwar nicht, was er für ein Problem hat, aber nach, weiß ich, einer halben Minute, dann geht er halt einfach weiter und geht dann halt in seine entsprechende Box rein. Und ich empfinde das aber jetzt nicht als störrisch oder so. Vielleicht hat er irgendwas gesehen und möchte sich das kurz angucken oder drüber nachdenken. Ich weiß es nicht. Und aber das ist jetzt, weiß ich nicht, ich finde das jetzt nicht als Problem im Alltag.
Ja, ne, weil man hört das immer so. Und die Sprichworte sind ja irgendwie gewachsen und wenn man sagt, okay, du störrischer Esel, aber wenn das ist überlegter Esel, dann ist es irgendwie was anderes, ne? Also, oder du überlegender Esel, dann ist es was anderes, als wenn ich sage störrisch, ne? Also nur weil es, ich glaube, das Störrische ist eher das Abbild der Ungeduld des Menschen, der gerade was mit dem Tier vorhat, ne? Und
Genau
das
das ist es.
ist das Spannende daran.
Ja, es gibt auch
Genau.
einige Geschichten darüber, dass zum Beispiel, wenn man versucht, einen Esel über eine Brücke zu bekommen und der Esel möchte nicht, dann hat das einen Grund, dass die Brücke zum Beispiel nicht stabil genug ist für den Esel. Der
Ja.
wiegt ja auch ein bisschen was. Und dass man dann hinterher dann ja, versucht, diesen Esel da irgendwie rüber zu bekommen und sich so dann ins Unglück stürzt, weil hätte man auf den Esel gehört, dann wäre man nicht über diese Brücke gegangen, die dann vielleicht dann das Gewicht nicht getragen hätte. Also da gibt es einige Berichte, vor allem in älteren Schriften. Und ich empfinde das jetzt nicht als störrisch, sondern eigentlich eher klug für so einen Esel. Ich meine, woher soll man das dann wissen? Ich meine,
Ja.
für den Menschen selber wird die Brücke vielleicht halten. Aber wenn jetzt der Esel jetzt vielleicht noch beladen mit irgendwelchen Sachen darüber gehen soll, dann ist für den Esel schon schlau, das selber zu überprüfen.
Ja, das ist schon interessant. So. Ich bin total neugierig. Wenn ich irgendwann mal vorbeikommen sollte, wenn ich da unten unterwegs bin, dann würde ich sicher auch bei dir vorbeischauen, wobei momentan
Ja.
ich relativ wenig reise. Aber es macht einfach schon Lust, diese Tiere nochmal genauer zu beobachten. Ich glaube, in dieser Beobachtung liegt eine ganze Menge. Wenn du jetzt mit Menschen arbeitest, mit den Tieren, geht es dir darum, eher dem Mensch das Tier näher zu bringen oder Entwicklung am Menschen sozusagen zu bewirken?
Ich denke beides. Beides. Also man kann zum Beispiel jemand, der sehr zappelig ist und sehr ungeduldig ist, den kann man mit Hilfe der Tiere vielleicht dazu bringen, seine innere Ruhe vielleicht zu finden, weil man, ich denke jetzt auch mal gerade jetzt bei dem Beispiel mit dem Esel, weil er selber so eine Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt und wenn man vielleicht auch mal unterwegs, wenn man mit ihm spazieren geht, vielleicht einfach mal warten muss, weil da irgendwas ist, was der Esel sich erst angucken muss. Dass man selber auch lernt, ein bisschen runterzufahren und sich selber zu entspannen und sich selber zu gedulden, bis denn der Esel soweit ist, weil du kriegst ihn nicht vom Fleck. Tragen kannst ihn nicht. Du musst also warten, bis der Esel sich von selber bereit ist. Und natürlich den Leuten das Tier näher zu bringen. Dass es eben nicht der doofe, störrische Esel ist, sondern eigentlich ein ziemlich interessantes Tier.
Ja, weil das ja, ne, weil das so, ich finde das eben so spannend in der Sache, dass gerade weil du vorhin sagtest, dass in Spanien dort du erlebst, dass der Hund unter Umständen nichts mehr wert ist, wenn er erblindet ist, ne, dass man quasi an der Stelle ganz andere Fähigkeiten eben mit entdecken muss und dann daran arbeiten muss, auch zu sagen, okay, was ist eigentlich das, was das Tier zum Nutztier macht? Ist es wirklich immer nur der wirtschaftliche Nutzen von Nahrung oder Kleidung oder Werkzeug oder was auch immer, ne, was daraus entsteht? Oder ist es nicht auch, ist nicht Beziehungsstiftung auch ein Nutzen, der extrem wichtig ist, ne? Der über die Brücke mit dem Tier vielleicht ganz anders erlebbar wird, als wenn ich Beziehungen zwischen Menschen einfach habe, ne? Also das zeigt sich ja in vielen therapeutischen Ansätzen da auch. Genau. Jetzt eröffnet ihr erst im Frühjahr im Grunde genommen, ne? Weil das so ganz frisch ist sozusagen. Was wünschst du dir für die Eröffnung?
Ganz viele interessierte Besucher.
Darfst du
Leute,
noch
die
mal genau
wirklich.
beschreiben, in welcher Region ihr seid und wie das Umfeld da ist?
Wir sind südlich, also im südlichen Teil der Provinz Extremadura. Das ist, also die Stadt heißt Mérida. Das sind ungefähr 3,5 Stunden südlich von Madrid. Das sind ungefähr 60 oder 80 Kilometer Richtung Portugal rüber. Und sehr interessant für Camper, die Richtung oder Leute, die Richtung Andalusien wollen. Die kommen nicht bei uns vorbei.
Ah, okay. Da habe ich
Also.
übrigens, da habe ich gerade in einem der letzten Podcasts den Maximilian von Stay Better Farm interviewt und die bieten ja das an, dass sie auch, dass man eben Landwirtschaft kennenlernen kann, indem man auf sehr ausgefallenen Plätzen ist. Auch eine Folge. Hast du offensichtlich gehört, wahrscheinlich, wenn du
Ja, wir sind auch Mitglied bei Stay Better.
Ja, sehr
Also
schön.
wir bieten das auch an. Also unser Platz ist auch direkt quasi am Pferdestall mit Blick auf die Stadt. Das ist richtig schön.
Ah, super.
Wer also Mitglied bei Stay Better ist. Darf
Wer
gerne
weiß
mal
das denn?
vorbeischauen.
Ja. Genau. Ja, wir dürfen ja ruhig dafür werben, das ist ja in Ordnung. Genau, das heißt, da geht's los. Und jetzt die, das heißt, Städte, Einzugsraum sozusagen, wie viele Menschen wohnen da unten, leben da?
Mérida ist eine recht kleine Stadt. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht im Kopf. 80.000 vielleicht, 60.000,
Ja.
80.000. Also ist nicht wirklich groß. Ist eine sehr alte Stadt. Also hier ist, sind sehr viele Gebäude noch von den Römern. Also hier ist ein Amphitheater von den Römern noch. Und es sind auch sehr viele, viele Veranstaltungen sind da. Sehr viele Burgreste, Stadtmauern, eine riesige Brücke über den Fluss ist noch von den Römern, also ist auch sehr interessant kulturell gesehen.
Und das heißt, planst du dann auch wirklich Sachen mit Schulklassen, die regelmäßig kommen, oder Kindergruppen, die quasi so Jahreszeiten über das ganze Jahr da sind? Oder planst du eher touristisch orientiert? Das könnte ja auch eine Möglichkeit sein, dass du sagst, die ganzen Durchreisenden auf dem Weg nach Andalusien machen demnächst bei euch Stopp.
Ja, also wir wollen beide Gruppen ansprechen. Wir haben in unserem Bekanntenkreis zwei Lehrer. Und ja, somit natürlich, dann sitzen wir an der Quelle, um das an den Schulen ein bisschen zu verbreiten. Und natürlich auch die Touristen. Sind nicht viele, aber ein paar kommen dann doch hierher. Und unter anderem auch einige Deutsche, die wir schon gesehen haben. Und die sind natürlich auch herzlich willkommen.
Ja. Das heißt aber Ferienwohnung oder sowas habt ihr nicht auf dem Betrieb mit? Das
Aktuell noch nicht. Wir denken drüber nach.
soll vielleicht kommen.
Aber
Ja, kann ja
das ist
sein.
ein
Das ist
Pro
ja.
das ist ein Projekt, das liegt auf dem C-Stapel. Wir wollten es eigentlich Ende letzten Jahres schon fertig haben. Bis
Achso,
dann,
deswegen liegt es auf dem C-Stapel.
ja, erstmal der Hofladen, dann dieser
Ja.
Entdeckerpfad. Und wenn wir damit dann durch sind und dann noch Kraft und Energie haben, dann haben wir hier so ein kleines
Ja.
Nebengebäude, was wir dann vielleicht als Mini-Ferienwohnung umbauen wollen.
Ja. Ja, sehr schön. Also da wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg mit, dass das was wird und dass ihr damit da gut ja, Heimat findet, ne? Was mir so durch den Kopf geht, also das ist, ich war, oh, ich weiß nicht, wann ich zuletzt in Portugal und in Spanien war, aber das ist schon etliche Jahre her. Aber ich kann mir vorstellen, dass dort, wie gesagt, auch die Klimathematiken stärker sind. Jetzt bist du da runtergegangen, aus Norddeutschland. Wo wart ihr in Norddeutschland?
Also ich habe jahrelang in Cuxhaven gewohnt, bin dann nach NRW zurück
Ja.
und dann von NRW sind wir dann hierher gekommen.
Okay. Okay, ja, genau. Ja, das ist natürlich schon ein Unterschied, ne? Wenn er da hingeht und dann. Jetzt ist es wärmer. Wie warm habt ihr gerade bei euch?
Heute sollen es 21 Grad werden.
Oh, sehr schön. Bei
Ja.
uns ist zwar blauer Himmel. Nee, in München zieht der Himmel gerade ein bisschen zu, aber ansonsten ist es schön, das Wetter, das passt ganz gut. Ich hätte noch so ein paar Fragen, die ich dir gerne stellen würde. So. Polaritäten fragen, weißt du, so. Und dann kannst du einfach daraus sagen, was so eher dir liegt, und dann sprechen wir da noch mal ein bisschen drüber. Das erste ist die Frage: Bist du eigentlich vernetzt oder Einzelkämpfer?
Aktuell noch etwas dürftig vernetzt, was ich aber hoffe, dass wenn das anläuft, dass sich immer mehr Kontakte ergeben.
Da geht es ja dann eher um eine persönliche Vernetzung oder auch um eine digitale?
Bin da ganz offen. Also Hauptsache, man ist sympathisch und man kann sich riechen.
Ja, gut,
Also
wenn man neu in so ein Feld reingeht, dann ist klar, dass man erstmal noch nicht so viel Kontakte hat. Das baut sich dann erst auf und dann sehen wir das. Saft oder Wasser?
Also im Winter lieber Saft, im Sommer ist einfach nur Wasser. Was anderes funktioniert nicht
Als
bei
weil es so
48
viel.
Grad.
Ja, weil es so viel ist. Ja, 48 Grad ist auch wirklich heiß, das muss man schon
Ja.
sagen. Ja, also da macht ihr das klimatisch irgendwie, stellt, das ist dann schon irgendwie anspruchsvoll. Da
Ja,
bin
wir
ich
haben zum
dann
Glück eine
manchmal froh, dass ich sage,
Klimaanlage.
nee, da bin ich dann froh, dass ich dann am nördlichen Alpenrand wohne und sage, ach, da ist das Klima doch ganz angenehm. Ja, gut, aber das ist gut, jahreszeitenbedingt, ja, passt dann. Eintopf oder Menü? Also jetzt essen, nicht kochen, sondern
Menü.
Menü, ja, so. Warum? Was reizt sich da dran? Ist das so?
Also Eintopf ist nicht schlecht, auch wieder jahreszeitenabhängig. Also im Winter machen wir selber auch gerne mal einen Eintopf, mehrmals die Woche, und es geht schnell und ist lecker und ja, man kann es unbegrenzt variieren. Aber ja, Menü auch nicht schlecht.
Kriegt das einzelne Lebensmittel mehr Wertschätzung?
Es wird auch, also im Eintopf hat man alles zusammen. Das ist, man kann nicht schlecht raustrennen. Aber bei einem Menü, da hat man ja dann, ich sage einfach mal, das Steak und die Kartoffeln als Beilage und eine Soße oder einen Salat, und alles hat so seinen
Seinen
Platz auf dem
Platz.
Teller.
Man kann nur Fleisch oder nur Kartoffel schmecken, man kann es aber auch gemixt essen.
Genau.
Das beim Eintopf schön. Ist das ähnlich so, wie wenn du sagst, wenn du da den Entdeckerpfad machst, hast du sagst, diese einzelnen Sachen, also die Gottesanbeterin und was weiß nicht, die Heuschrecke und so weiter. Kommt da deine Menüliebe zum Vorschein?
Nein, ich denke, letztendlich macht das das Gesamtkonzept, und das sind wir wieder beim
Ja.
Eintopf.
Ja, aber weißt du, eben nacheinander, weißt du, alles zu seiner Zeit. Ne? Im Menü ist es
Genau.
eben zeitlich sozusagen zu seiner Zeit. Und genau, also wenn ihr dann Ferienwohnung und wenn alles läuft, dann kannst du von Eintopf sprechen, aber auch erst, wenn die Routine da ist, vielleicht.
Ich glaube auch.
Rampensau oder Publikum?
Ist das nicht das Gleiche?
Nee, Rampensau steht oben
Ach so,
auf
du
der
meinst
Bühne.
der, ja, okay, dann Publikum bitte.
Dann Publikum bitte.
Ja.
Warum?
Ich habe das noch nie gemacht, wenn alleine angucken. Wenn man so im Mittelpunkt steht.
Wie geht dir das dann, wenn du jetzt merkst, da sind Kinder, die irgendwie, also die wollen jetzt eigentlich jemand, der vorprescht und der das macht? Überlässt du die Rolle dann den Tieren oder?
Ja, ich stehe ja da nicht alleine dann auf der
Ja.
Bühne, um an deinem Beispiel zu bleiben,
Ah,
sondern ich habe
okay,
dann ja
gut.
das
Ja.
Pony oder den Esel oder das Schwein oder das Huhn dabei, und dann ist man nicht mehr so ganz alleine.
Ja.
Aber so alleine auf der Bühne stehen auf keinen Fall.
Ja, genau. Das ist ja spannend so. Acker oder Weide?
Also als Pferdemensch sage ich die Weide. Als Bauer in Ausbildung sage ich den Acker.
Ihr habt Olivenbäume, hast du geschrieben, ne?
Ja.
Also genau. Das heißt, ihr habt aber auch Ackerland und so weiter. Also wie
Nein.
groß? Na, gar
Wir
nicht.
haben nur einen Gemüsegarten für uns. Erstmal, also
Okay.
ursprünglich war das Ganze ganz anders geplant. Wir wollten eigentlich nur ein bisschen Land, wo wir so ein paar Kartoffeln und Möhren und
Ja.
Tomaten und sowas anbauen, einfach nur für uns, und vielleicht ein paar Hühner dabei, unsere Ponys, und das war's. Und jetzt haben wir auf diesem Grundstück aber, ich habe sie noch nie durchgezählt, aber es sollen wohl an die 100 Olivenbäume sein.
Ja.
Ich wollte sie eigentlich fast alle fällen. Bin ich ganz ehrlich, vor einem halben Jahr wollte ich von den blöden Bäumen nichts wissen, weil die stehen alle im Weg. Und bis man dann so ein bisschen gesagt hat, boah, da hängen so viele Oliven dran, was machen wir denn jetzt damit? Und dann sagte unser Nachbar, Mensch, wisst ihr, was da an Geld hängt? Die müsst ihr ernten. Hier, ich gebe euch eine Adresse, da bringt ihr die hin, kriegt ihr Geld. Und erst ging das Ganze so ein bisschen schleppend, und je weiter man da reinrutscht in diese
Ja.
Landwirtschaft, und mein Mann sagte irgendwann bei der Ernte, sag mal, sind wir jetzt eigentlich Bauern oder was sind wir eigentlich? Und ich gesagt, ja, scheinbar sind wir jetzt Olivenbauern. Gut, sind wir jetzt Olivenbauern, machen wir Oliven. Und man beschäftigt sich mit der Materie, und man denkt so viel drumherum. Also die Geschichte der Olive, was ist das eigentlich für ein Baum? Wie unterscheide ich gute von schlechten Oliven?
Ja.
Wann sind sie reif? Und
Ja.
das ist auch ein sehr spannender Bereich hier bei uns auf dem Hof.
Ja.
Ja,
Und habt ihr Geld gekriegt?
wir sind noch dabei. Wir haben jetzt die letzte Ladung,
Okay.
die wir jetzt morgen wegbringen.
Ja. Naja, 100 Olivenbäume ist eine ganz schöne Stange, ne? Da muss man schon ganz schön.
Da sind ein paar Kilo drauf.
Werden die geschüttelt? Also schlagt ihr die ab mit so Stöcken oder?
Genau, die
Ja.
werden abgeschlagen bei uns. Also es gibt wohl so Rüttelmaschinen, aber haben wir
Ja.
halt nicht.
Ja,
Und
klar.
bei uns ist halt Handarbeit angesagt, deswegen gibt es lange, lange Stöcker, und dann.
Netze drunter und dann.
Genau.
Ja, ich war mal in Italien auf einer Olivenfarm, da habe ich das miterlebt. Genau, die Erinnerung kommt langsam wieder, genau. Sehr schön. Podcast oder Buch?
Buch.
Bist du richtige Leseratte oder ist da zu wenig Zeit für mit Familie und Tieren?
Ja, leider, ja, inzwischen ja. Also, als wir noch in Deutschland waren, habe ich dann abends, wenn die Kinder im Bett waren, immer noch mal hier da ein halbes Buch verschlungen. Da ist gar keine Zeit und Kraft mehr. Also es ist ganz oft so, dass wir uns abends erwischen. Die Kinder gehen um 7 ins Bett und um 8 sind wir dann auch finito, weil der
Ja.
Tag einfach so anstrengend war, dass wir einfach gar keinen Bock mehr haben, da irgendwas
Ja,
zu
das
machen.
glaube ich. Ja, das glaube ich. Und was für Bücher liest du denn gerne?
Es kommt gerade darauf an, was mich anspringt im Bücherregal, also sowohl Fachbücher als auch Romane.
Ja. Gibt es ein Lieblingsbuch, was du für die Esel empfehlen würdest, wenn du sagst, ich möchte mich mit Eseln beschäftigen? Gibt es ein Lieblingsbuch?
Lieblingsbuch über Esel? Nein, ich habe kein Lieblingsbuch über Esel. Also ich habe einen schönen Bildband.
Ja.
Da sind tolle Bilder drin, aber leider wenig Infos.
Ja, das ist meistens so. Aber dafür sprechen die Bilder vielleicht eine Sprache und erzählen dann was.
Genau. Ja, aber man lernt aus den Bildern leider nicht so viel. Man sieht zwar super süße Eselfohlen auf der Weide und denkt
Ja.
sich, oh, sind die süß. Irgendwann möchte ich auch mal eins haben. Aber man lernt nichts drüber.
Ja.
Also zum Lernen gibt es ein tolles Buch von Dr. Flade. Es ist ein altes Buch, Lehrmeisterbücherei irgendwie. Das ist so ein dünnes. Das ist sehr interessant. Da stehen dann die ganzen Unterschiede zu den Pferden drauf. Also es wurden zum Beispiel die Ohrenlänge eines Shetland-Ponys mit einem Esel und einem, ich weiß gar nicht, ich glaube einem deutschen Warmblut oder so verglichen.
Ja.
Und wer wie viele Zähne hat, wer wie viele Chromosomen hat. Und also es ist ja ein bisschen sehr wissenschaftlich gehalten, aber eigentlich ganz interessant.
Ja, aber dass man quasi die unterschiedlichen Tierarten dann wirklich auch gut unterscheiden kann.
Genau.
Gibt es sonst ein Lieblingsbuch, was du sagen würdest, was dich unterstützt in deiner Arbeit jetzt, wenn du sagst, du möchtest da so arbeiten?
Auf dem Hof definitiv die Bücher von Seymour.
Ja.
John Seymour, das ist ein englischer Schriftsteller, die sind nämlich selber raus aufs Land. Die
Ja.
waren früher irgendwie mit dem Boot unterwegs und als dann die Kinder kamen, wurde dann in England irgendwo so ein alter Bauernhof gekauft, also quasi wie bei uns und keine hatte Ahnung davon und die haben sich dann auch Stück für Stück da reingefuchst und er
Und er
hat
hat
seine
das
ganzen
gezeichnet,
Erfahrungen.
ne? Das ist quasi so, illustriert so ganz viel,
Ja,
ne?
genau.
Ja, genau. Ja, ich kenn's, das ist ein
Ja,
Klassiker auch.
die
Und
sind
es ist
echt schön,
so,
die Bücher.
ja. Und
Da haben
sie
wir.
halten so ein bisschen natürlich die alten Kulturformen fest, weil das quasi
Ja.
alles sehr, sehr händisch ist, ne? Also es
Genau.
gibt ja auch einen Podcast zum Thema Lieblingsbücher, den wir in der Adventszeit aufgenommen haben. Da haben wir aus vier verschiedenen Perspektiven ein paar Lieblingsbücher vorgestellt und das war auch ganz nett. Aber da fehlte das noch. Das kann noch auf die Liste mit. Da gibt es eine interaktive Liste für diejenigen, die das abonniert hatten. Genau. Genau. Dann Alpen oder Flachland?
Die Berge.
Die Berge? Ist
Die
bei euch jetzt
Berge.
bergig da?
Ja, sehr.
Ah, okay, ja.
Das ist schön. Also wir wohnen direkt am Hügel, das ist toll.
Ja. Ja, du hast gerade gesagt, der ne, Campingplatz ist oder der Wohnmobilstellplatz ist auch so, dass man auf die Stadt runtergucken kann und so.
Genau. Das ist so eine große Senke. Das ist wie so eine Art Talkessel, sage ich jetzt mal.
Ja.
Drumherum sind überall Berge und
Toll.
wir sind etwas überhalb der Stadt.
Ja, toll. Nordsee oder Mittelmeer braucht man gar nicht fragen, großartig, oder? Atlantik würdest du jetzt sagen,
Nee,
wahrscheinlich.
ist kalt. Das Mittelmeer ist wärmer.
Mittelmeer. Ja, gut, das stimmt. Ich kann mich mal erinnern, ich bin mal für einen Kunden nach Dubai geflogen und dann da irgendwo und dann waren wir bei, was weiß nicht, wie viel, 20 Grad im Wasser und haben gesagt, boah, ist das warm und so weiter. Und dann waren da die Einheimischen, haben gesagt, was, ihr geht so früh morgens ins Wasser, das ist doch noch gar nicht warm.
Kann ich mir vorstellen.
Das war auch lustig. Genau. Fragen oder Antworten?
Fragen, würde ich sagen.
Reizt dich
Fragen.
mehr. Reizt dich mehr in Fragen sozusagen. Weil du sagst, permanente Neugierde oder?
Doch, ja.
Und also du fragst dann lieber mehr, um Antworten zu kriegen?
Ja, natürlich fragt man, um Dinge besser zu verstehen.
Ja. Ja, also ich bin ja da Experte für die Fragen und ich frage auch, um die Dinge besser zu verstehen, aber ich frage auch, um den Fragenden besser zu verstehen.
Ah, doppelt gemoppelt.
Deswegen, also bei mir ist es auch Fragen, aber es ist zielt tatsächlich nochmal darauf an. Also ich glaube, wir haben normalerweise gelernt, viele Fragen zu stellen und dann auch schnell Antworten zu kriegen. Wir wollen dann auch schnell Antworten haben, aber oft sind die Fragen, die wir stellen, am Anfang gar nicht die Fragen, die die wesentlichen Fragen ausmachen. Deswegen ist es eben so, dass im Grunde genommen wir oft Antworten kriegen, die uns gar nicht wirklich weiterhelfen, weil wir nicht genau genug nachgeforscht haben, was eigentlich die Frage ist, die sich dahinter verbirgt. Ne? Und das ist ganz interessant. Fand ich bei dir jetzt auch interessant, so mitzukriegen durch unser Gespräch, dass es eigentlich so ein bisschen, wo ich erst dachte, das hört sich so ein bisschen an, ja, du möchtest da den Kindern irgendwie zeigen, wie das richtig ist. Das ist auch so, ne? Das ist auch so eine ganz verständliche Sache. Und trotzdem auf der anderen Seite aber auch, wo wir vorhin noch mal kurz drüber gesprochen haben, dieses, eigentlich geht es ja auch um die Entwicklung des Menschen selber da drin, ne? Also dass der quasi sich dann, dass der zur Ruhe kommen kann, dass er ausgeglichener werden kann und so weiter. Also, und das finde ich ist eben so spannend, weil man ist da irgendwo im Gespräch, hat irgendeine Frage, beantwortet die, das ist auch in dem Moment gerade richtig, aber nach einer Zeit merkt man, nee, da ist noch was anderes dahinter. Und das finde ich das Spannende auch immer an diesen Gesprächen und Begegnungen, die man da hat. Sehr schön. Gibt es wenn du jetzt mit den, wenn du jetzt mit Menschen unterwegs bist und auch für deinen Erlebnispfad, was du da machen willst, gibt es da irgendwas, wo du sagst, das möchte ich da unbedingt einbauen, was man auch in einem Haushalt oder irgendwo anders schnell und einfach machen könnte, als Übung, als Station, als Tipp, den du für jemand hast, der den Podcast hört, dass er sagt, was möchtest du da gerne machen, was leicht umzusetzen ist?
Das hört sich vielleicht total bescheuert an, aber es begegnet uns hier in Spanien echt alltäglich und es ist mega nervig. Eine Mülltonne aufstellen. Eine ganz simple Mülltonne aufstellen mit dem
Ja.
Hinweis, bitte schmeiß deinen Müll in diesen blöden Mülleimer rein. Es ist nicht schwer, es tut nicht weh, aber bitte schmeiß den Müll in den Mülleimer. Ja.
Ah, ja, das ist eine super Idee. Nochmal, also ich muss dazu sagen, heute Morgen gab es einen Kurs zu der ActionBound-App. Wir machen ja auch so einen Kurs dafür. Es gibt, ich weiß nicht, ob du die kennst, es gibt so eine Handy-App, ActionBound, die kann sich vielleicht auch mal eignen. Für touristische Sachen ist sie gut, weil dann kann man quasi auch weiter weg vom Hof, kann man so Punkte setzen und so Schnitzeljagd per Handy machen. Ne? Also das ist
Interessant.
ganz interessant. Und da war ich heute Morgen gerade in dem Kurs und wir haben quasi da verschiedene Touren uns angeguckt und Aufgaben und so weiter überlegt. Aber das ist eben auch interessant, dort einzubauen, zu sagen, suche drei Müllsachen und werfe sie in den Mülleimer, ne? Sozusagen, dass man quasi mit jedem Reisenden, der vorbeikommt, die Aufgabe gibt, sorge dafür, dass die Umwelt etwas sauberer bleibt oder wie
Bitte.
auch
Weil es ist doch nervig, wenn der ganze Müll bei einem vor der Haustür abgeladen wird. Das ist wirklich
Ja.
grauenhaft.
Was nimmst du mit aus dem Podcast heute, aus dem Gespräch für dich?
Oh, interessante Frage. Bisher habe ich diese ganze Konzeptidee nur mit meinem Mann besprochen.
Ja.
Und es ist jetzt quasi das erste Mal, dass man darüber mit jemandem völlig Fremden redet und bekommt dann auch das Feedback dazu und auch entsprechende Nachfragen und kann das Ganze für sich nochmal selber gucken, funktioniert das so, wie ich mir das
Ja.
ausgedacht habe, oder
Ja.
kann man vielleicht noch das eine oder andere verbessern?
Ja. Ja, finde ich spannend, gerade ne, weil wie gesagt, auf der einen Seite hast du eine gewisse Erfahrung, aber auf der anderen Seite ist es trotzdem eine Art Neuanfang an der Stelle. Und bei der Gelegenheit verweise ich auch wirklich nochmal auf das Connect and Create, was wir ja veranstalten, was virtuell eben wirklich eine tolle Möglichkeit ist, sich zu vernetzen, wo wir auch immer mehr Teilnehmer haben. Wir waren jetzt gerade am Dienstag 16 oder 17 Leute dabei und das war also eine gespickte Runde mit tollen Tipps und mit spannenden Fragestellungen dazu. Und wie gesagt, also das ist echt toll, wenn sich Menschen, die da vom Fach sind und unterschiedlich stark drin sind, weil jeder so mit seinen Intentionen kommt und da gibt es immer Fragen, die wir dann in die Runde streuen und dann sammeln wir Antworten ein und es gibt kein richtig oder falsch, sondern es gibt nur, ich mache das so, ich mache das so und das ist immer sehr inspirierend. Insofern bist du auch herzlich eingeladen, wenn du den Austausch weiter suchst und natürlich auch die Hörerinnen und Hörer. Jennifer, es war mir ein großes Vergnügen. Wir haben es 14 Uhr heute. Die Zeit ist schon wieder ganz schnell umgegangen. Und wie gesagt, ich bin gespannt, was ich weiter von dir auf Instagram sehe. Ihr seid auf Instagram. Den Link zu Instagram stellen wir natürlich in die Shownotes mit rein. Wenn die Webseite dann steht, schick sie gerne zu. Dann können wir das noch nachreichen irgendwann im Podcast. Dann können wir das da mit reinpacken für diejenigen, die später den Podcast hören. Es war mir ein großes Vergnügen. Schön, dass du bereit warst, mein Gast zu sein.
Ja, ich bedanke mich auch für die Einladung. Es war mein erster Podcast und ich war echt überrascht, dass sich jemand doch für uns so interessiert, obwohl wir eigentlich noch gar nicht wirklich gestartet haben.
Ja, das ist ja genau das Spannende. Dieses, ne, was für Gedanken hast du, wenn du anfängst? Weil wenn du schon mal drin bist, dann versacken die ganz schnell wieder und dann gehen die auch weg und dann ist es auch nicht so aufregend. Und wie du das gerade sagst, ne, dieser Austausch tatsächlich sorgt ja dafür, dass man irgendwie sich da bewusster wird. Und ich finde auch immer, da können auch Menschen, die noch, die schon gestartet haben, noch mal wieder was draus nehmen, weil sie unter anderen Voraussetzungen gestartet sind und mit ganz anderen Motiven gestartet sind. Und deswegen ist das immer wieder interessant. Insofern, schön, dass du da warst.
Dankeschön.
Ja, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hat dir gefallen. Wenn du mehr wissen willst über das Erfahrungsfeld Bauernhof, dann vergiss nicht auf die Website www.erfahrungsfeld-bauernhof.org zu gehen. Dort findest du auch bei den Angeboten, bei den Veranstaltungen, Online-Kurse und Live-Veranstaltungen, bei denen du uns persönlich kennenlernen kannst. Du kannst uns auch gerne sonst buchen für Veranstaltungen. Melde dich einfach unter podcast@erfahrungsfeld-bauernhof.org und schreib uns dein Anliegen. Dann melden wir uns auch zurück.